Guten Tag, Herr Grunwald.
Guten Tag, Herr Neumann.
Unsere Daten sind ja zur Währung geworden. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Facebook mehr über mich weiß als meine Familie. Können die dann auch mein Verhalten eigentlich beeinflussen?
Also zunächst einmal, ob das mit der Familie stimmt, weiß ich nicht. Vermutlich hängt es von der Familie ab. Aber es wissen in der Tat die großen Konzerne sehr viel über uns. Es ist schon erstaunlich, wie weit das mit der Profilbildung gehen kann. Es ist die Frage, ob man das, was die dann damit machen, als Manipulation bezeichnet oder als Unterstützung. Man kann ja auch sagen, das ist ja ganz nett, wenn die uns halt irgendwelche Produkte anbieten, die zu unserem Profil passen. Trotzdem muss man da aufpassen, denn es hat beide Aspekte. Es hat einen Unterstützungsaspekt, aber auch so einen Aspekt einer schleichenden Manipulation.
Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Ja, wenn ich zum Beispiel ein Buch im Internet bestelle und dann sagt mir eine entsprechende Firma, Käufer dieses Buchs interessieren sich üblicherweise auch für folgende 5 andere Bücher. Dann sehe ich, es ist schon erstaunlich, wie gut das passt, oft jedenfalls. Und manchmal denke ich, aha, ist ein guter Tipp dabei. Das wäre die Unterstützung. Das andere Modell aber geht dabei verloren, dass ich eben in einen Buchladen gehe, in einem Regal stöbere und mir Dinge vielleicht auffallen, für die ich mich bisher noch gar nicht interessiert habe, die also so ein Internetanbieter gar nicht wissen könnte, wo ich dann aber den Überraschungseffekt habe und denke, aha, das wäre ja mal was Neues. Man wird also der Manipulationsaspekt ist so ein bisschen, man wird auf das beschränkt, was man in der Vergangenheit immer schon gemacht hat, wofür man sich interessiert hat. Denn die Vergangenheit hat ja Spuren im Internet hinterlassen und werden von diesen Firmen genutzt. Das mindert die Möglichkeiten, sich von Neuem überraschen zu lassen. Und da würde ich schon sagen, das ist ein bedenklicher Effekt.
Ich frage mich dann, wie berechenbar bin ich dann überhaupt, also ich als Person?
Also das Berechenbare bezieht sich ja zum Glück bislang nur auf Kaufgewohnheiten. Vielleicht noch auf gewisse Verhaltensgewohnheiten auch. Es ist ja so lange im Prinzip ungefährlich, wie man seine Selbstständigkeit, seine Wachheit, seine Mündigkeit behält.
Ja.
Also soweit würde ich sagen, kann man das Ganze als Unterstützung ansehen. Nur, was ich nicht weiß und was, glaube ich, niemand zurzeit weiß, ob nicht schleichend so eine Art Entmündigung eintritt, wenn wir zu oft unterstützt werden auf diese nett scheinende Weise, ob wir da nicht unsere Eigenständigkeit, unseren Wunsch auch mal überrascht zu werden, auch mal neue Dinge zu erfahren, die nicht schon in unserer Vergangenheit angelegt sind, ob wir solche Fähigkeiten nicht verlieren. Das ist vielleicht so etwas wie ein langfristiges Experiment, dessen Ausgang man heute nicht kennt.
Wissenschaftler sprechen ja auch von technosozialem Engineering, also einem bewussten Design und Programmieren unseres Innenlebens. Wie weit kann diese Einflussnahme gehen?
Ich halte das für ein bisschen übertrieben, wenn man jetzt von einer richtigen Steuerung, einem Design von Verhalten spricht. Es gibt in der Tat aber im Bereich des Neuromarketing, da gibt es ja auch solche neuen Wortschöpfungen in dem Feld, neue Werbestrategien, die durchaus vielleicht schon so Anzeichen in dieser Richtung weisen. Da mache ich mir auch gelegentlich meine Sorgen. Im Wesentlichen vertraue ich aber doch darauf, dass Menschen eben auch eigensinnig sind. Und wenn wir merken, dass wir zu viel Unterstützung in Anführungszeichen bekommen, die anfängt uns zu gängeln, dann setze ich schon darauf, dass es auch Gegenbewegungen geben wird.
Können wir uns denn eigentlich gegen diese Entwicklung wehren? Und wenn ja, wie?
Naja, ich nehme mal ein historisches Beispiel, das vielleicht nicht ganz passend scheint, aber doch einige Parallelen hat. Die Nazis haben mit unglaublicher Intelligenz, sag ich mal, die Propagandamaschinerie in Gang gesetzt. Sie haben sich auf damals neue Technologien gestürzt, wie etwa das Radio, die Wochenschau und auch diese großen, die Möglichkeit mit Lautsprechern riesige Parteitage so zu veranstalten. Die haben die neuesten Technologien der damaligen Zeit genutzt, um Menschen zu beeinflussen, in Reih und Glied zu zwingen, konform zu machen. Das hat erschreckend gut funktioniert. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass diese Technologien, die genutzt wurden, damals neu waren und die Menschen fasziniert waren und auch kein kritisches Verhältnis dazu hatten. Heute sind wir vielleicht verglichen mit den Beeinflussungsstrategien über Internet, Big Data, Data Mining und so weiter, vielleicht in einer ähnlichen Situation, dass wir fasziniert sind von der Unterstützung, die uns diese Technologien leisten, aber dass wir noch nicht die kritische Distanz haben, die Risiken auch gut zu erkennen. Da muss man dann einfach sagen, ist Lernen, Lernen angesagt und Lernen möglicherweise auch aufgrund schlechter Erfahrungen.
Also von Google Glass bis zu Chip-Implantaten können wir intelligente Technologien an und in unsere Körper integrieren. Was macht das eigentlich mit uns?
Also die Grenze zwischen Mensch und Technik, die wird etwas durchlässiger, etwas dünner und zwar in beide Richtungen. Roboter werden, ich will nicht sagen menschlicher, aber sie bekommen immer mehr Fähigkeiten, auch autonomer zu werden. Und auf der anderen Seite zieht Technik in uns Menschen ein über verschiedene Sensoren und Datenverarbeitungsgeräte und so weiter. Und da gibt es eine große Diskussion mittlerweile weltweit, was das bedeuten kann, auch für die Zukunft. Ja, es gibt Szenarien, das Wort Cyborg kommt da recht häufig vor, Mischwesen zwischen Mensch und Technik, wo man dann vielleicht irgendwann, das ist jetzt wirklich spekulativ, irgendwann nicht mehr weiß, wenn einem jemand auf der Straße entgegenkommt, ob das jetzt ein Mensch ist oder eine Maschine.
Ja, muss man sich also Sorgen machen, dass wir mit den Maschinen verschmelzen?
Also Sorgen mache ich mir deswegen nicht, weil das doch recht langsame Prozesse sind. Das braucht alles seine Zeit und das finde ich ist hier ein positiver Effekt, denn wenn es Zeit hat, haben wir auch Zeit nachzudenken und uns kritisch dazu zu verhalten und dann vielleicht auch zu entscheiden, manche Dinge finden wir gut und manche Dinge finden wir auch vielleicht nicht gut. Ich würde hier nie annehmen, dass da eine Eigendynamik, ein Determinismus herrscht, ein Zwang, der uns in diese oder jene Richtung zieht, sondern da vertraue ich uns Menschen so weit, dass wir dann auch noch Entscheidungen treffen können und auch den Gang der Dinge beeinflussen.
Das alles erinnert ja ein bisschen an Science-Fiction-Filme. Besteht dann eigentlich auch die Sorge, dass dann die Maschinen die Kontrolle über Menschen übernehmen können oder ist das ein bisschen ein Hirngespinst?
Es ist ganz interessant, dass es diese Sorge mit Beginn der also schon seit Beginn der industriellen Revolution so ungefähr gibt. Diese Sorge begleitet die Geschichte des neuzeitlichen technischen Fortschritts. Das ist jetzt gar nichts Neues von heute. Ich kann schon verstehen, dass es da diese Sorgen gibt. Bisher haben wir es immer ganz gut geschafft, glaube ich. Wir kommen in eine neue Situation, wenn großtechnische Systeme entstehen, die sehr stark autonom werden. Und sich vielleicht auch dann eben untereinander verständigen können, ohne dass Menschen noch irgendwo eingreifen können. Auch hier gilt wieder, Sorgen machen heißt nicht, dass ich Pessimist bin, aber wir müssen, glaube ich, an manchen Stellen schon darauf achten, ja, wer in wessen Diensten steht. Und das ist eine Frage, wo auch einfach kritische Betrachtung, öffentliche Diskussion, entsprechend ethische Überlegungen und so weiter gefragt sind.
Konzerne können anhand von Daten ein berechenbares Profil von uns erstellen, ja und sogar Einfluss auf menschliches Denken und Handeln nehmen. Über die Entwicklung in der Robotertechnik und die Verschmelzung von Mensch und Maschine habe ich mit Armin Grunwald gesprochen. Er ist Professor für Technikphilosophie in Karlsruhe. Vielen Dank, Herr Grunwald.
Gerne, Herr Neumann.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.